Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salongespräche. Mein Name ist Zahra und ich freue mich sehr, euch heute eine spannende Diskussion zu präsentieren. Unser Thema heute: politische Beteiligung und Inklusion von Menschen mit Fluchtgeschichte in Wien. Mein Gast ist Katrin Braun, die bei uns im Freien Fremdewerdenfreunde im Bereich Research und Projektkonzepte tätig ist. Gemeinsam werden wir über ihre jüngste Studie Inclusive Districts of Democracy sprechen, die sich intensiv mit den politischen Einstellungen und Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen mit Fluchterfahrung in Wien beschäftigt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und darauf, gemeinsam mit euch in die Ergebnisse dieser wichtigen Forschung einzutauchen. Hallo Katrin, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Sacha. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Kannst du kurz den Hintergrund und die Hauptziele der Studie Inclusive Districts of Democracy erklären?
Ja, sehr gerne. Inclusive Districts of Democracy ist eine Studie, die wir 2022 und 2023 durchgeführt haben. Sie wurde finanziert von der MA7, von der Stadt Wien. Und unser Ziel war es, mehr über die politische Beteiligung von Menschen mit Fluchtgeschichte zu erfahren, aber auch, was sind die größten Hürden, was hindert sie dabei, sich zu beteiligen, wo sind sie vielleicht aber super aktiv, sind sich aber gar nicht bewusst, dass das politische Beteiligung ist und ein demokratisches Verhalten ist. Aber auch, wir haben die Forschung nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern wir wollten ein Dialogforum entwickeln, wir wollten ein Format entwickeln, was möglichst inklusiv ist und alle Menschen, die in Wien leben, egal ob Flucht, Migrationsgeschichte oder hier geboren, dass sie einlädt, sich zu beteiligen, ihre Wünsche zu äußern, ihre Interessen zu äußern und so in ein Gespräch zu kommen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir diese Forschung machen wollten, weil in Wien mehr als 30% von Wahlen ausgeschlossen sind. 14% haben Drittstaatsangehörigkeit und du weißt es ja selbst, das betrifft einfach ganz, ganz viele. Und deswegen wollten wir uns das anschauen, wie diese vielen eigentlich agieren.
Das ist sehr interessant. Also wenn 30% ausgeschlossen sind und sie können halt nicht wählen, nicht politisch sich beteiligen, dann wie viele haben in dieser Studie teilgenommen?
Vielleicht ist es vorab noch wichtig zu sagen, dass wir versucht haben, hier möglichst repräsentativ zu sein. Aber es ist unmöglich, genau zu wissen, wie viele Menschen mit Fluchtgeschichte in Wien leben. Dazu gibt es einfach keine Statistiken. Und deswegen haben wir uns einfach versucht, über unterschiedliche Statistiken, einerseits von Herkunft, von Staatsbürgerschaft, aber dann natürlich auch die Zahlen der Menschen mit Fluchtgeschichte, die einen Antrag gestellt haben, irgendwie uns zu rechnen. Und insgesamt, und das freut uns wahnsinnig, haben wir über 900 Personen mit unserer Studie erreicht, wovon 436 Personen die Studie ganz ausgefüllt haben. Und das ist wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, dass viele dieser Menschen eigentlich noch nie bei einer Umfrage teilgenommen haben oder eigentlich gar nicht gewohnt sind, gefragt zu werden.
Das ist wahnsinnig viel. Wie hat man dann diese Menschen erreicht?
Ja, wir haben die Menschen nur erreicht, weil wir Menschen bei uns im Team haben, wie zum Beispiel du auch, aber auch Mohammed, Gwanza, die über ihre Netzwerke diese Studie verteilt haben und gebeten haben, mitzumachen und das auszufüllen und auch versucht haben zu erklären, dass es wichtig ist, dass man hier teilnimmt und dass sie auch was davon haben, weil im besten Fall die Ergebnisse an Politikerinnen zurückgespielt werden. Und zudem hatten wir noch zwei Interviewer aus Afghanistan, die gezielt nochmal hier versucht haben, Menschen aus der afghanischen Community zu motivieren, mitzumachen und da an Orte gegangen sind, wie Märkte, wie Moscheen, wie belebte Einkaufsstraßen und hier gezielt angesprochen haben. Und das hat wirklich gut funktioniert, aber ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.
Ja, also das heißt wichtig, dass man jemand von der Community hat und dass es mehrsprachig ist, dann kann man halt auch viele Leute erreichen. Das heißt, dass die Studie nutzt sowohl quantitativ als auch qualitativ. Wie waren die Herausforderungen und Vorteile dieses Methodenmixes?
Genau, also wir haben sowohl quantitativ, also mit Fragebögen versucht, Menschen mit Fluchtgeschichte zu befragen, als auch qualitative Interviews geführt mit Menschen, die mit diesen Personen arbeiten, mit PolitikerInnen, mit VertreterInnen aus der Verwaltung in Wien. Vielleicht zu den Herausforderungen. Eine große Herausforderung war, dass uns ein bisschen diese Grundgesamtheit gefehlt hat. Das heißt, wir wussten eigentlich nicht wirklich, wie viele von den Menschen, die uns interessieren, das sind Menschen mit Fluchtgeschichte, die nach 2014 gekommen sind, wie viele eigentlich da sind von dieser Gruppe. Das heißt, diese Stichprobe war ein bisschen schwer zu ziehen. Eine weitere Herausforderung war auch, Leute zu motivieren, mitzumachen, weil, wie ich schon gesagt habe, ganz viele sind einfach nicht gewohnt, dass sie befragt werden, waren zurückhaltend, haben uns nicht vertraut, weil sie uns nicht kannten, hatten Angst, es auszufüllen. Viele hatten auch einfach ganz klar kein Interesse, hier mitzumachen. Das heißt, das war auch nochmal wichtig, dass wir hier eigentlich mit einer sensiblen Zielgruppe arbeiten, die der besondere Herausforderung in der Rekrutierung bedarf. Aber was natürlich ein Vorteil ist, dass wir über diesen Methodenmix unterschiedliche Perspektiven haben. Also wir haben die tiefgehenderen Einblicke von den qualitativen Interviews. Wir haben auch Vorabgespräche geführt mit Menschen aus der Zielgruppe, um diesen Fragebogen auszubauen und dann aber auch vergleichbare Daten zu haben über die quantitative Erhebung. Also diese Kombination von tiefgehenden Einblicken und vergleichbaren Daten. Das ist, glaube ich, das, was dieser Methodenmix irgendwie ausmacht und was auch wirklich sehr schön war.
Du hast gesagt, dass Geflüchtete, die ab 2014 in Wien sind, aber wie habt ihr die Zielgruppe, wenn man das genauer schaut, mit Fluchtgeschichte in Wien definiert und welche andere Kriterien waren für die Auswahl entschieden?
Wir haben das sehr lange überlegt, wen wir in diese Gruppe mit reinnehmen und haben uns dann entschieden, Menschen mit Fluchtgeschichte, die nach 2014 nach Wien kamen, zu inkludieren und über 16 Jahre sind. Das heißt, das war mal so der erste Rahmen. Dann haben wir überlegt, wie wir mit Menschen aus der Ukraine umgehen, die ja noch nicht so lange da sind, und haben uns dann dafür entschieden, diese Menschen auszuschließen aus der Studie, weil sie auch einen anderen Status haben. Das heißt, diese Menschen kamen nicht als Geflüchtete her, sondern haben einfach einen rechtlichen anderen Aufenthaltstitel als Vertriebene und damit einhergehend auch andere Rechte als Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. Das heißt, diese Asylantragstellung war quasi für uns dann das Kriterium. Und wir haben uns auf die größten Herkunftsländer fokussiert, einfach auch um da ein bisschen größere Gruppen zu haben. Das heißt, es waren dann vor allem Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak und aus dem Iran, um hier zu vergleichen. Und dann gab es noch ein paar TeilnehmerInnen aus Somalia und Nigeria zum Beispiel oder auch aus dem Jemen.
Sehr interessant. Also die Studie zeigt aber auch, dass Menschen mit Fluchtgeschichte häufig von demokratischen Prozessen halt ausgeschlossen sind, und darum geht es auch eigentlich. Welche Formen der politischen Beteiligung waren in unserer Forschung am wichtigsten verbreitet?
Genau, also unser Ziel war ein bisschen zu zeigen, dass uns ist bewusst, dass Wählen wahnsinnig wichtig ist und dass Wählen von unglaublicher Relevanz ist. Aber wir wollten zeigen, dass Engagement und politische Teilhabe abseits von Wahlen auch ein demokratisches Mitbestimmungsinstrument ist und ganz zentral für eine Demokratie ist. Das heißt, wir haben uns auf konventionelle und unkonventionelle Beteiligungsformen vorab geeinigt. Und unkonventionell bedeutet zum Beispiel, dass man eine Petition unterschreibt, dass man von Demonstrationen geht, dass man sich ehrenamtlich engagiert, dass man in der Nachbarschaftshilfe aktiv ist. Und konventionell würde hingegen bedeuten zum Beispiel, dass man sich bei einer Partei engagiert, dass man mit Politikerinnen in Kontakt tritt. Und was wir ganz stark sehen natürlich, ist, dass sich die Menschen ehrenamtlich sehr, sehr stark beteiligen, sei es beim Roten Kreuz, sei es bei der Rettung, aber auch in der Nachbarschaftshilfe, den Nachbarn vielleicht Essen vorbeibringen, während Covid, während des Lockdowns hier irgendwie auf die Nachbarn zu schauen. Das heißt, dass auch abseits von ihrem Status als Mensch mit Fluchthintergrund, sondern wirklich ehrenamtliches Engagement, was sich über alle Inhalte hinweg verteilt. Und was wir natürlich auch sehen, und das hat uns sehr überrascht, dass unkonventionelle Beteiligungsformen wie zum Beispiel Petitionen unterzeichnen oder auf Demonstrationen gehen, ganz, ganz weit verbreitet sind. Das wirst du natürlich auch kennen, vor allem diese Demonstrationen von Menschen, die aus Afghanistan eigentlich kommen und da einen Bezug haben, dass man hier auch auf die Politik im Herkunftsland Rücksicht nimmt und sich dafür interessiert und dafür eintritt.
Also das heißt, die Interesse ist da, aber was sind die großen Hürden? Was sieht man in den Ergebnissen? Was haben die Leute erzählt oder die Menschen mit Fluchtgeschichte, was die großen Hürden sind, dass sie verhindern, politisch teilzunehmen?
Ja, genau, also das sehen wir, das Interesse ist da, aber es gibt einige Hürden. Und die allergrößte Hürde ist eindeutig die fehlende Staatsbürgerschaft und damit dann hergehend das Gefühl, dass die eigene Stimme Probleme überhaupt nicht zählt und dass Österreich einem gar nicht haben mag und deswegen auch gar nicht wirklich motiviert ist, also jetzt überspitzt gesagt, gar nicht motiviert ist, hier sich einzubringen. Aber was wir sehen, und das war total spannend, dass die Perspektive auf die Staatsbürgerschaft oder beziehungsweise auch der Erhalt, also wir hatten auch Menschen in unserer Stichprobe, die die Staatsbürgerschaft schon erhalten haben, das Interesse und das Partizipationsverhalten maßgeblich ändern. Das heißt, selbst Menschen, die Interesse haben, einen Staatsbürgerschaftsantrag zu stellen, schon mehr politisch aktiv sind als jene, die sagen, sie wissen es eigentlich noch gar nicht oder sie wollen das nicht haben. Dass wir sehen, diese Staatsbürgerschaft ist wirklich eine große Hürde, weil sie Menschen hindert, sich einzubringen und vollends zu interessieren. Und aber was wir halt auch sehen, ist, dass es andererseits auch ganz banale Gründe gibt für Hürden, die gar nicht so sehr mit ihrem Status zu tun haben und die auch sehr ähnlich sind zu der österreichischen oder Wiener Grundbevölkerung, wie zum Beispiel, dass sie keine Zeit haben, dass sie Kinderbetreuung haben, dass sie gar nicht wissen, wo sie sich einbringen können oder gar nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen und glauben, dass ihr Engagement eigentlich nichts verändern würde. Aber wir haben natürlich dann schon noch zielgruppenspezifische Hürden, wie zum Beispiel fehlende Informationen in ihrer Sprache. Das heißt, hier sehen wir, dass einfach Wahlwerbung oder politische Bildung ganz klar nur auf Deutsch gemacht wird, was viele ausschließt. Dass viele schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und deswegen sich gar nicht trauen, nochmal aktiver zu werben. Also wir sehen Gründe, die diese Gruppe spezifisch betreffen und dann sehen wir eben Gründe, die über alle Bevölkerungsschicht und Herkunft gleich ist.
Ja, wenn wir über Interesse reden, auch Staatsbürgerschaft, wollte ich halt fragen, wie beeinflusst die Dauer des Aufenthalts in Österreich das politische Interesse und das Vertrauen in Institutionen?
Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil neben dem Erhalt der Staatsbürgerschaft oder die Perspektive darauf ist auch die Dauer der Aufenthalt ganz wichtig, wenn es um die Steigerung des Interesses geht. Das heißt, Menschen, die länger hier sind, interessieren sich tendenziell mehr für Politik, sowohl hier als auch im Herkunftsland. Aber, und das hat uns total überrascht, dass Menschen, die länger hier sind, das halt mit steigendem Aufenthaltsdauer, sinkt das Vertrauen in Institutionen. Das heißt, unsere These ist, dass Menschen mit einer Anfangseuphorie kamen. Das heißt, sie kommen aus restriktiven Ländern, die keine Demokratien sind und glauben, dass in Österreich alles perfekt ist und dass man hier allen vertrauen kann und dass Politik und Verwaltung super funktioniert. Und je länger sie hier sind, merken sie eigentlich, dass doch nicht alles so gut ist, wie sie eigentlich angenommen haben. Aber das war für uns ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, dass das Vertrauen im Gegensatz zum Interesse abnimmt. Aber trotzdem sehen wir sehr hohe Vertrauenswerte, also vor allem in die Verwaltung, zum Beispiel sehr, sehr hohe Vertrauenswerte in die Polizei und in die Gerichte. Und das hat uns auch verwundert, weil man doch annehmen könnte, dass viele irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Gerichten, sei es in ihren Asylverfahren oder auch irgendwie vielleicht rassistische Polizeikontrollen. Aber die Werte sind extrem hoch bei Menschen mit Fluchtgeschichte. Und es gibt hingegen geringeres Vertrauen in politische Repräsentanten und Parteien. Und da könnte man vielleicht argumentieren, dass die Diversität ein bisschen fehlt bei den Parteien. Das heißt, man fühlt sich da auch gar nicht angesprochen und hat das Gefühl, dass sie gar keine echte Politik machen, die sie betrifft und sie berührt. Aber hier muss man auch wieder sagen, wir haben uns diese Daten und diese Zahlen angeschaut und mit der österreichischen Grundgesamtheit und Gesamtbevölkerung verglichen. Und es ist sehr ähnlich. Auch hier sehen wir, dass es viel höhere Vertrauenswerte gegenüber Polizei, Gerichte, Verwaltung gibt als gegenüber PolitikerInnen und Parteien. Also das ist ganz, ganz ähnlich wie bei ÖsterreicherInnen ohne Hintergrund, Migrationsgeschichte.
Also das heißt, es wird ein deutliches Repräsentationsdefizit von Menschen mit Fluchtgeschichte in der Wiener Politik halt gezeigt in der Studie. Wie könnte die Politik darauf reagieren, um mehr Repräsentation zu gewährleisten?
Ja, du sagst es, also es gibt einfach, also Wiens Politik oder auch Österreichs Politik ist unglaublich undivers. Also wir sehen, wir haben eine Bezirksvorsteherin, die Fluchtgeschichte hat in Wien, aber sonst passiert quasi nichts. Das ist natürlich sehr demotivierend, selbst irgendwie politisch aktiv zu werden, wenn man sich selbst oder jemand, der vielleicht den gleichen Hintergrund hat, wie man selbst, wie man sich nirgends zieht. Also es wäre zum Beispiel wichtig, einfach mehr Diversität in politischen Rollen zu schaffen, Bezirksrätinnen auch mit Migrations- und Fluchtgeschichte einzusetzen, Role Models zu schaffen, die aktiv mit der Zielgruppe arbeiten und aktiv in Jugendzentren, in Schulen gehen und zeigen, hey, ich ich habe es geschafft, also könnt ihr das genauso schaffen und hier auch Anreize zur Partizipation zu schaffen, zum Beispiel durch mehrsprachige Wahlplakate oder Informationsveranstaltungen oder dass Parteien einmal in Woche, Monat, Quartal, wann auch immer, sich genau dieser Zielgruppe widmen und hier vielleicht, wenn sie die Menschen nicht selbst haben, mit ÜbersetzerInnen arbeiten, dass man auch seine Wünsche einbringen kann. Und das ist eben das, was wir im Dialogforum versucht haben.
Ja, also du hast jetzt mehrere Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Eine von denen haben wir auch davor besprochen, dass man zum Beispiel Staatsbürgerschaft ist eine große Hürde, dass zum Beispiel das Prozess kann man ein bisschen erleichtern. Aber es gibt so viele Hürden und die Handlungen, die du gerade darüber gesprochen hast, welche findest du als allerwichtigsten oder ganz dringend ist, dass man das ändern muss laut der Studie?
Das wäre wahrscheinlich, also unsere Daten würden wahrscheinlich sagen, das ist der erleichterte Zugang zur Staatsbürgerschaft oder ein Wahlrecht für Nicht-Staatsbürgerinnen. Das ist einfach ganz zentral, weil Menschen ohne Wahlrecht sowieso das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht zählt und dann vielleicht auch bei anderen Beteiligungsformen, wo sie teilhaben könnten, gar nicht mittun, weil sie denken, es bringt ja sowieso nichts. Ihre Stimme hat sowieso in Österreich nichts verloren. Und ich glaube, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und der auch viel einfacher umzusetzen wäre als diese Staatsbürgerschaftszugang, ist politische Bildung. Es muss einfach viel mehr politische Bildungsangebote geben. Es muss politische Bildungsangebote geben, die nicht als Zwang irgendwie kommuniziert werden, sondern die interessant sind, die die Lebensrealitäten der Menschen abholen und eigentlich zeigen, was Politik und was Demokratie alles bedeutet und welche Lebensbereiche das alles mit einschließt, weil viele Menschen, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, können sich ja überhaupt nichts darunter vorstellen, was Politik und Demokratie überhaupt ist und was das alles in ihrem Leben betrifft und wo sie tagtäglich, sei es mit begrünten Straßen, sei es mit Kindergärten oder mit Spitälern, eigentlich davon betroffen sind. Das heißt, hier braucht es einfach ganz niederschwellige Angebote in den Muttersprachen für politische Bildung, aber durchaus auch praxisnah, wie das Dialogforum zum Beispiel, wo man unterschiedliche Menschen einfach mal zusammenbringt und den Menschen einen Raum gibt zum Reden und sich austauschen und mit Menschen vielleicht zusammentritt, so wie es in einer Demokratie sein soll, die einen ganz anderen Hintergrund haben und von diesem ganz anderen Hintergrund eigentlich lernen. Also ich glaube, das wäre total wichtig.
Also ja, ich finde auch, dass es total wichtig ist, natürlich werde ich das bestätigen, dass es soll konkrete Bildungsprogramme gestalten werden, die ganz niederschwellig ist, um die Zielgruppe leichter zu erreichen. Aber gibt es Bereiche, die in der Studie nicht ausreichend abgedeckt werden könnten und was wäre dann deine Empfehlungen für zukünftige Forschungen?
Ein Teil, den wir erhoben haben, aber noch gar nicht ausgewertet haben und das ist quasi auf unserer To-Do-Liste für die nächsten Monate, ist, wie rassistische und diskriminierende Erfahrungen, was für Auswirkungen diese Erfahrungen eigentlich auf die Menschen haben und das Partizipationsverhalten. Weil man könnte vielleicht denken, man ist diskriminiert und hat daraus irgendwie Angst, sich noch weiter zu beteiligen oder irgendwie will nicht noch mehr negative Erfahrungen ausgesetzt sein. Aber es könnte ja auch sein, dass man dadurch motiviert ist und man denkt, okay, ich muss was ändern und es muss was geschehen. Also diese Frage ist eine, die sehr spannend ist. Aber natürlich wäre es auch spannend, sich zu schauen, okay, was passiert, also eine größere Gruppe von Menschen mit reinzunehmen, die schon eine Staatsbürgerschaft haben. Wie verändert sich da das Partizipationsverhalten, aber auch das Interesse gegenüber Politik, wenn man die Staatsbürgerschaft hat und hier irgendwie zu vergleichen oder natürlich auch die Länder zu vergleichen. Aber hierfür wären auch größere Stichproben nötig, weil das wäre so gar nicht möglich. Wenn man an Digitales denkt, könnte man natürlich auch nochmal einen viel stärkeren Ansatz auf digitale Partizipation legen, irgendwie Online-Beteiligung, Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Oder auch irgendwie psychologische Faktoren, wie zum Beispiel Trauma oder so, was ja bei uns auch sehr großes Thema ist. Oder Stress, was das für Auswirkungen hat auf das Beteiligungsverhalten. Also ich glaube, wir haben da noch ganz, ganz viele Ideen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es gibt einfach keine vergleichbaren Daten, keine vergleichbaren Studien. Menschen mit Fluchtgeschichte sind extrem aus politischer Beteiligungsforschung ausgeschlossen. Das ist eine Gruppe, die nicht wahnsinnig interessant ist für viele Forscherinnen. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen und eigentlich diese Forschungslücke füllen.
Ich finde es auch interessant, dass man Wien mit anderen Bundesländern vergleicht. Ich glaube, das gibt es auch noch.
Das stimmt.
Wir könnten das gerne machen.
Ja, das heißt, wir brauchen nur Gelder dafür und dann machen wir das sehr gerne.
Genau. Aber wie kann die Stadt Wien, also wir haben die Forschung gemacht, abgeschlossen, man kann es auf unserer Webseite halt lesen, aber wie kann die Stadt Wien oder andere halt Organe, Organisationen die Ergebnisse der Studie in der Praxis umsetzen, um die Demokratie inklusiver zu gestalten?
Ich glaube, das passiert ganz langsam bereits. Zum Beispiel, wir hatten ein zweites Dialogforum mit geflüchteten Frauen diesen Sommer organisiert und da waren Vertreterinnen vom neuen Büro für Mitgestaltung der Stadt Wien vor Ort, ganz niederschwellig im Rahmen eines Picknicks, um mit diesen Frauen zu reden und zu schauen, was sind eigentlich Themen, die sie interessiert, was sind die Lebensrealitäten. Also es passiert ganz, 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 ganz wenig, aber es passiert. Und ich glaube, man muss einfach viel gezielter auf diese Menschen zugehen und da, wo sie sich aufhalten und da, wo ihre Communities sind. Und ich glaube, da sind wir zum Beispiel als Fremde werden Freunde ein gutes Netzwerk, weil wir einfach Zugang zu wahnsinnig vielen Menschen haben. Also ich glaube, da kann man nochmal gezielter mit Vereinen, mit Community-Vereinen, aber auch mit wichtigen Multiplikatorinnen aus den Communities irgendwie zusammenarbeiten und diese Menschen einbinden in Prozesse. Und ich glaube, was schon noch passieren muss, dass man viel mehrsprachiger wird, dass nicht nur einfache Sprache, sondern dass man einfach auf Arabisch, auf Farsi, auf Türkisch, auf BKS kommunizieren muss, weil man einfach mit Deutsch, selbst wenn es einfache Sprache ist, ganz, ganz, ganz viele Menschen nicht erreicht. Und das ist einfach schade.
Du hast in den vergangenen Jahren in viele Forschungen teilgenommen, auch Forschungen durchgeführt. Was hat dich persönlich bei der Durchführung dieser Studie am meisten überrascht oder bewegt?
Überrascht vielleicht, also positiv überrascht, wie gut das am Anfang angelaufen ist, wie schnell wir auf einmal zu Teilnehmerinnen kamen und dann vielleicht negativ überrascht oder unerwartet war für uns doch diese Zurückhaltung bei den Menschen dann irgendwie, das aber dann doch auszufüllen. Also am Anfang waren alle euphorisch und haben es geteilt und vor allem die Personen, die einfach aus den Netzwerken unserer Mitarbeiterinnen kamen oder von euch kamen. Aber dann, wenn es darum ging, wirklich Fremde zu motivieren, war das unglaublich schwer, du wirst es bestätigen. Und das war für uns überraschend, dass es hier in der Zielgruppe offensichtlich halt gar kein Bewusstsein dafür gibt, dass ihre Stimme total wichtig ist in solchen Umfragen. Und was mich inhaltlich wahrscheinlich am meisten überrascht hat oder irgendwie amüsiert hat, war dieser Rückgang des Vertrauens. Das fand ich irgendwie total interessant. Also wenn man jetzt Interesse und Vertrauen einfach vergleicht mit der Dauer des Aufenthalts, dass das Interesse ganz klar zunimmt, aber das Vertrauen weniger wird, weil diese Anfangseuphorie abnimmt und mit dem hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Und was mich nicht überrascht hat, aber was ich schön finde, dass wir es erhoben haben, dass es einfach einen ganz großen Wunsch nach Mitbestimmung gibt, dass es einen Wunsch nach Partizipation gibt, nach niederschwelligen Angeboten und dass da Interesse da ist, dass man mehr Dinge anbietet, die Menschen aktiv ins Tun und ins Reden und ins Nachdenken bringt.
Aber auch, dass wir die Zugang haben zu diesen Communities.
Das ist natürlich unglaublich, ja.
Weil viele anderen haben das nicht und sie versuchen es auch nicht und dann ist das halt irgendwie manchmal komisch, dass man die Communities, die bereit da sind, nicht erreichen. Aber es ist schön, dass wir diesen Zugang haben.
Ja, genau. Das glaube ich auch nochmal, man muss wirklich wollen. Also man muss diesen Zugang haben wollen und aktiv dafür arbeiten, weil wenn du nicht da wärst, wenn Wansa nicht da wäre, wenn Sophia nicht da wäre, wenn Mohammed nicht da wären, hätten wir auch nicht den Zugang so einfach. Also das braucht einfach, und das braucht man nicht nur in der Politik, sondern das braucht man auch in Organisationen, in der Verwaltung, einfach diese Diversität und diese Repräsentation von unterschiedlichen Menschen, weil sonst funktioniert es nicht.
Gibt es noch irgendeinen Punkt, worüber wir nicht geredet haben?
Vielleicht noch ein Punkt, der irgendwie wichtig ist, der nur am Rande erwähnt wurde bei Partizipation, dass wir auch wieder gesehen haben, wie wichtig Vereine sind. Also wie wichtig zum Beispiel wir, Fremde werden Freunde als Verein ist, aber auch andere Vereine, Community-Vereine, aber auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Caritas jetzt zum Beispiel oder das Rote Kreuz, die einfach ganz, ganz oft erste Anlaufstelle sind für Menschen. Und das hat die Studie wieder gezeigt, also wie wichtig die Rolle der Zivilgesellschaft für Menschen mit Fluchtgeschichte ist.
Danke, Katrin.
Danke dir, Sacha.
Ja, das war unser heutiges Salongespräch. Vielen Dank an Katrin für die spannenden Einblicke in die Studie. Wenn ihr mehr über die Ergebnisse erfahren möchtet, findet ihr die vollständige Studie auf unserer Webseite unter www.fremdewerdenfreunde.at. Ich hoffe, ihr könntet einige neue Perspektiven mitnehmen. Bleibt daran für weitere interessante Gespräche. Bis zum nächsten Mal.